Meine Lieben, Sie wissen, Freitag, theologischer Freitag. Aber Freitag auch, ja klassisch, war bei unseren römisch-katholischen Freunden bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil so, darf man kein Fleisch essen, muss man Fisch essen. Also man kann natürlich auch, zum Beispiel wenn man Wiener ist, Müllspeisen essen. Aber wenn man es also angeben will, isst man Fisch. Gut, also wir sind natürlich wirklich hier an der Spitze der gesellschaftlichen Entwicklung. Der Podcast Tagebuch eines Pfarrers muss das sein. Sie auch, wir essen natürlich keinen normalen Fisch. Wir essen also Sushi. Sushi heißt es in Wirklichkeit. Wahrscheinlich ist es ganz anders. Ich habe einen Japaner gehört, wie der sowas ausspricht. Na, ich nicht, vielleicht Sie. Auf jeden Fall sagen halt Sushi dazu. Und das ist, ja, weil wir wollen ja quasi, ne? Also außerdem ist das so gesund. Ist so gesund, das ist echt der Wahnsinn. Also da wären wir alle 120. Ne? Weil die Japaner früher, bevor der böse McDonald's gekommen ist, ne? Das war ja Wahnsinn. Also wenn man also in die japanische Bevölkerungsstatistik hineinschaut, sieht man ja was Tolles. Damals, die alten Leute quasi, die jetzt so 100 sind, 110, 120 und so, ist also wirklich richtig alt auf jeden Fall. Also überhaupt die Japaner, muss man ja sagen, das Volk mit der höchsten Anzahl über 100-Jährigen auf der ganzen Welt, die haben eben keine Hamburger gehabt, weil da hat es das noch nicht gegeben. Die haben alle die ganze Zeit Sushi gegessen und deswegen wären es alle über 100. Naja, also mein Name ist Hans Spiegel, ich bin evangelischer Pfarrer und bin bei diversen Einladungen bereits mit Sushi konfrontiert worden. Wobei ich dir ganz kurz dazu sagen darf, erst einmal, warum soll ich einen Rundfisch essen? Bin ja nicht deppert. Also von mir aus Meeresfisch kann sein, Süßwasserfisch roh sicher nicht, aus dem einfachen Grund, weil der doch gerne dabei zu sich genommene Fischbandwurm einer der tödlichsten Parasiten ist, die es überhaupt gibt. Muss man wirklich nicht haben. Der will ich mal ganz kurz erwähnen. Und dann bin ich, Sie wissen, ich bin von meiner Mutter verwöhnt mit Kochen worden früher mal und kann auch bis heute sehr, sehr guten Reis kochen. Dazu brauche ich keinen Uncle Ben's Wackelreis, sondern ich mochte es ordentlich. Wie machen wir einen ordentlichen Reis? Wir nehmen einen Langkornreis, wir schwemmen ihn ordentlich durch, damit die Stärke rausgeht. Wir lassen ein bisschen Butter zergehen, nicht rösten, zergehen, lassen den Reis drinnen glasig anlaufen, schütten mit der doppelten Menge Wasser auf, fügen ein bisschen Salz und eine halbe Zwiebel dazu, lassen es einmal aufkochen und dann um den Kochpunkt herum eher ein bisschen drunter 20 Minuten ziehen lassen und fertig ist er. Und der biegt da nicht und ist ein Traum. Ne? Weil, schauen Sie sich so ein Sushi an, na, wie schaut das aus? Ne? Ein barzerter Reis. Also meine Mutter hat sicher in ihrem ganzen Leben noch nichts Japanisches gekocht, aber wenn wir eine Einladung gehabt haben und die jetzt so einen Reis raufgebracht, die wäre sofort in die japanische Kultur hineingehüpft und hätte einfach mit dem großen Küchenmesser Harakiri begangen. Weil das gehört nicht, der Reis hat präklatt zu sein und nicht dieses Barz klumpert, das da unter dem rohen Fisch mir servieren wollen. Also irgendwie war meine Mutter jetzt so blöd, nicht, um ganz ehrlich zu sein, aus dem ganz, ganz einfachen Grund, weil jetzt ganz viele Leute ganz blöde Ausreden sich einfallen lassen müssen, diese Geschichte mit dem, die Japaner, die alten Japaner, bevor die bösen Amerikaner kommen sind, mit ihren McDonald's natürlich und Coca-Cola, die sind ja alle über 100 geworden quasi, also nicht alle, aber die allermeisten, weil die haben eben brav ihr Sushi gegessen. Jetzt kommt gerade was heraus, dass Japan jetzt so gesehen nicht der Staat mit den allermeisten über 100-Jährigen ist. Er ist höchstwahrscheinlich nur der Staat auf der Welt, wo die Kinder die Rente von längst verstorbenen Personen am allerhäufigsten beziehen, die einfach nicht offiziell totgemeldet werden. Das Ganze ist jetzt aufgekommen, wie der Tokioter Bürgermeister einen besuchen wollte zu seinem 111. Geburtstag und der war tot. Also der war zuerst nicht da, dann haben sie halt die Angehörigen gefragt, die eigentlich auch schon alle steinalt sind, und die haben dann zugegeben, der ist schon für 50 Jahre gestorben oder so irgendwas. Jetzt ist das eine Sauerei, stimmt's? Also es ist einfach ein Wahnsinn, wenn man die Rente von den Leuten weiterbezieht. Das ist wirklich ein Wahnsinn und es ist moralisch vollkommen verachtungswürdig. Damit sind wir jetzt beim Thema dieses Podcasts gelandet. Was ist Moral, was ist Ethik? Moral sind grundsätzliche Sachen. Man muss Moral als erstes lernen, also zum Beispiel, wenn meine Eltern sterben, dann melde ich das, lasse die begraben und beziehe nicht die Rente weiter. Nun, darüber können wir uns jetzt einigen, da sind wir sicherlich einer Ansicht, tut man nicht. Man stillt nicht, man haut nicht, man verleumdet niemanden und so weiter und so fort. Das ist einfache, klare Befolgung, ist so und aus. Also zum Beispiel, man beerdigt seine toten Eltern. Okay, was ist jetzt Ethik? Ethik ist, du nimmst die Moral und sagst, also man beerdigt tote Eltern, siehst, ziemlich viele Leute in Japan haben das anscheinend nicht gemacht und sagst, naja, vielleicht haben die einen Grund gehabt. Wenn die jetzt einen Grund gehabt haben, müsste man nachschauen, weil man an der Einhaltung der einfachen Grundsätze wirklich interessiert ist und schaut, ob das vielleicht der Grund ist, der nicht nur die betroffen hat, also irgendwie trotzdem geldgierig und so weiter und so fort, wo man jetzt was verändern müsste, damit sich die Leute an das moralische Gebot halten können. Okay? Das heißt, die Ethik geht einfach weiter. Sie sagt nicht zuerst einmal Drecksau, sondern sagt, na gut, was ist überhaupt los, wie lebst du und so weiter und so fort. Dabei kommt man auf eine ganz wichtige Geschichte. Beerdigen in Japan ist unfassbar teuer. Die durchschnittliche japanische Beerdigung kostet 17.000 Euro. Dabei handelt es sich aber um eine ländliche Beerdigung. Unter städtischen Verhältnissen kann es nur viel teurer werden. Ohne dass der jetzt sagt, er will einen goldenen Sarg oder sowas. Die haben dort gar keine Särge, es wird immer eingeäschert. Sondern deswegen, weil es kein Haus gibt, keine Hütten gibt, gar nichts gibt, wo man diese sehr, sehr, sehr komplizierten Trauerriten durchziehen kann, wo man die ganzen Empfänge durchziehen kann. Das heißt, dort müssen dann auch noch Räume angemietet werden für die Trauerfeier, da müssen Hotels angemietet werden und. Und es ist alles extrem jenseits von Gut und Böse schweineteuer. Dazu kommt noch, dass in der japanischen Gesellschaft die Ausrichtung des Begräbnisses für die Kinder, vor allem für den ältesten Sohn, eigentlich nur für den ältesten Sohn, eine absolute Pflicht ist. Und zwar ist diese Pflicht deswegen gegeben, weil die japanische Gesellschaft eigentlich zu 100% im Shinto noch immer drinnen steckt. Das ist eine ganz archaische Religion. Der Tote geht also als böser, schreckenserregender Geist um, bis er ordentlich beerdigt ist. Und zwar mit extrem vielen Riten. Es braucht eben eine ganz lange Zeit, über einen Monat, bis die Beerdigung fertig ist, weil schlussendlich der Geist gebannt werden muss. Sonst hupft er in der Gegend um und hat einen irrsinnigen Hass auf die Leben, weil er eben tot ist und tut denen was. Das heißt, du kannst nicht zugeben, dass du kein Geld hast für die Beerdigung. Das geht einfach nicht, weil die Leute nicht sagen würden, ja, arme Sau, geben wir da was, oder ja, ist ja verständlich oder sonst was, sondern es würde absoluter, totaler Schrecken ausbrechen, weil jemand einen auf die lebenden, bösen, unbesänftigten, toten Geist in der Gegend rumwandern lässt. Das ist der Hintergrund, der einfache Hintergrund der gigantischen Anzahl von über 100-Jährigen in Japan, der gigantischen, also rein statistisch gesehen, Spitzenstellung Japans an den uralten Leuten weltweit, hat nichts damit zu tun, dass Sushi-Essen so besonders gesund ist, sondern hat nur etwas damit zu tun, dass sehr viele Leute nicht offiziell beerdigt werden, aus dem einfachen Grund, weil der älteste Sohn das Geld nicht hat. Und der kann jetzt nicht sagen, ich hab's nicht und macht es irgendwie einfach oder so irgendwas, sondern der muss so tun, wie wenn der noch leben tät, weil eben sonst alle anderen ihn total verachten, weil er eben einen Totengeist rumrennen lässt. Ethik geht hin, stellt das fest, sagt, okay, ist eine Gesellschaft, die den ältesten Sohn jeweils unter einem gigantischen Druck setzt. 17.000 Euro umgerechnet sind wahnsinnig viel, kann eben in der städtischen Bedingungen ganz, ganz schnell noch viel mehr werden. Und wir können jetzt nicht die Last einer Person auflasten. Das heißt, das moralische Gebot bleibt schon. Du sollst deine Eltern beerdigen. Aber es wird gleichzeitig gesagt, ich muss Möglichkeiten schaffen, dass es möglich ist. Also, ganz einfacher Vorschlag zum Beispiel, der japanische Staat macht so, wie er halt, was weiß ich, eine Pensionsversicherung zwangsweise für alle hat, eine Sterbeversicherung für alle, und da müssen alle einzahlen oder sonst irgendwas, oder irgendwelche anderen Lösungsvarianten werden da gemacht. Nebenbei bemerkt sind in Japan, wenn man in die Statistik hineinschaut, die Christen sehr kurzlebig. Das ist ein sehr einfacher Grund. Christliche Beerdigungen sind halt total billig. Na? Gut. Ethik und Moral verhalten sich zueinander wie, ja, die Grundschule, die Volksschule und, ja, das Gymnasium, Oberstufe. Beides muss da sein. Wir müssen akzeptieren, dass es Personen gibt, die wirklich etwas einfacher sind, die komplexe Überlegungen nicht packen, für die muss Moral reichen. Wer aber von Gott dahingehend gesegnet ist, dass er einen analytischen Verstand hat, für den ist es eine Sünd, auf der Ebene der Moral zu verbleiben und einfach zu sagen, das ist so und das ist so und Ruhe ist. So ist das evangelische Verständnis, meine Lieben. Wer hohe Begabungen hat, hat hohe Verantwortungen. Wer hohe Begabungen hat, der muss hinter das Vordergründige blicken, schauen, ob es gute Gründe gibt, und wenn diese Gründe gegeben sind, versuchen, die Gründe zu verändern. Warum? Ja, weil es der Chef will. Das ist das Einzige, wo es kein Herumgetue gibt und keine Diskussionen gibt. Wenn der Chef das will, passt es, dann machen wir das. Ja, meine Lieben, ich hoffe, dieser Unterschied ist klar. Es ist wahrscheinlich auch tendenziell klar, dass im Unterschied zwischen römisch-katholisch und evangelisch beide Kirchen jeweils eines total übertreiben. Unsere katholischen Freunde neigen dazu ganz stark, die Moralebene zu übertreiben. Motto, du musst das tun, jetzt kommt der einfache Satz und eine Ruhe ist. Die fordern die Begabten zu wenig heraus. Die evangelischen natürlich sagen teilweise überhaupt nicht mehr, tu das, sondern verfassen praktisch schon unverständliche Denkschriften über irgendwas, was teilweise auch für einen studierten Theologen, der sich mit dem Thema nicht länger beschäftigt hat, einfach unverständlich ist, und vergessen auf dieser grundsätzlichen Ebene, dass es nun einmal so ist. Zuerst muss man halt in die Volksschule, Grundschule gehen, um Lesen und Schreiben zu lernen. Und erst am Ende des Gymnasiums analysiert man die Sonette von Shakespeare. Wir Evangelischen werden uns ein großes Vorbild nehmen müssen am Katholizismus, der ganz einfach, ganz praktisch sagt, so anfangen tun wir mal mit dem. Tu das. Das gehört sie, das gehört sie nicht. Und erst danach, nachdem unsere Positionen klar sind, eröffnen, ja gut, und wenn du das jetzt drauf hast, jetzt schaust du mal weiter, dass du vom moralischen Menschen zum ethischen Menschen wirst. Ich wünsche Ihnen allen einen ganz, ganz, ganz wunderschönen Abend, und ich sage Ihnen auch aus den vielen E-Mails, die ich bekomme, jetzt ganz unter uns, unter vier Augen sozusagen, quälen Sie sich nicht zu sehr mit der Fragestellung, was ist richtig und was ist falsch. Sie werden es, wenn Sie die Fragestellung sagen, wenn Sie gläubig sind, wenn Sie Christ sind, schlicht und ergreifend auch spüren. Und dann folgen Sie diesem Gespür, weil dieses Gespür ist dann nichts anderes als Heiliger Geist in uns. Und eben diesen wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen.